August Huber, das ist der Teufner, der ihn eigentlich eben geschaffen hat. Der hat ihn dann irgendwann weitergegeben und ab da bis eben etwa 1990 lagert er in dieser Garage.
Sobald du den Kopf siehst, weißt du, es ist Sabo. Der Rest ist ein Roboter. Es ist schwierig nachzuvollziehen, ob es in dem Moment, als er entstanden ist, ein Kunstprojekt war.
Also wenn sie gebaut ist, dann ist der Anfang vom Projekt eigentlich. Weil dann stellt sich diese Frage, ja, warum existiert diese Maschine? Und warum ist sie ein Kunstwerk und nicht einfach ein Werkzeug?
Willkommen bei Nicht nur schön,
dem Bücherpodcast, der beim Inhalt anfängt und bei der Gestaltung endet.
Mein Name ist Jonas Wanderler.
Und ich bin Laura Breitschmidt.
Ja, Laura, herzlich willkommen zu dieser 13. Folge von Nicht nur schön.
Und in Nicht nur schön besprechen wir jeweils eines der schönsten Schweizer Bücher.
Genau, ich habe schon einige tolle Feedbacks gekriegt zur letzten Folge und ich freue mich jetzt, das nächste Buch zu besprechen. Ich habe ja heute ein Buch mitgebracht und ich fange an mit der Beschreibung dieses Objekts. Das Buch ist ungefähr A4 groß, vielleicht etwas größer. Der Umschlag ist matt laminiert. Er hat einen leichten Überstand zum Buchblock und das Buch ist schön weich. Der Buchblock ist fadengeheftet und ist ohne Vorsatzpapier direkt in den Umschlag eingebunden. Mache ich das Buch auf, entdecke ich das Inhaltspapier. Es ist ein dünnes, weißes Werkdruckpapier. Man sieht, wie die nächste Seite ein bisschen durchschimmert. Es ist alles einfarbig, schwarz gedruckt. Und die ersten 200 Seiten zeigen Bilder. Nur die Seitenzahl ist oben zentriert angebracht und sonst ist es unkommentiert. Am Ende dieser Bildstrecke findet sich dann ein Textteil, ungefähr 30 Seiten, auch der in schwarz gedruckt. Wenn ich dann am Ende des Buches auf dem Backcover lande, lese ich da den Titel in Großbuchstaben einer Serifenschrift. Es steht Sabor, der erste Maschinenmensch aus Teufen. Und wenn ich dann aufs Cover zurückgehe, schaut mich ein Gesicht an, ein großformatiges Gesicht, das fast das ganze A4-Format einnimmt.
Ich behaupte jetzt mal, das Gesicht, das dich anschaut, ist der titelgebende Sabor.
Das ist so. Und wir spulen 100 Jahre zurück. Wir schreiben das Jahr 1920 und wir sind im Dorf Teufen. Dieses Dorf, das liegt im Kanton Appenzell-Ausserrhoden und ist in der Nähe des Bodensees, etwas südlich von St. Gallen. In diesem Dorf lebt ein 12-jähriger Junge namens August. Sein Vater ist Textilkaufmann und besitzt eine Weberei im nahegelegenen Gossau. Zu dieser Zeit ist die Textilindustrie in der Ostschweiz ein sehr wichtiger Wirtschaftszweig und es ist auch so geplant, dass später der kleine August in dieser Industrie arbeiten soll. Aber August hat auch andere Sachen im Kopf. Er ist ein Tüftler, ein Pröbler und jeden Tag nach der Schule steigt er in den Keller und bastelt dort. Er bastelt an einer Figur und diese Figur ist sitzend positioniert. Sie hat einen Holzkopf. Auf dem Kopf ist entweder eine Kapuze oder eine Mütze angebracht und unter diesem Holzkopf ist ein Körper überdeckt mit Stoff. Man sieht darunter aber ein paar Unregelmäßigkeiten. Und was man da erahnt, das ist ein Radiosender und auch ein Radioempfänger, mit dem die Figur zum Sprechen gebracht werden kann. Und diese Figur, die hat einen Namen, du weißt es schon, Sabor. Sabor ist einer der ersten Automatenmenschen Europas und steht 1920 im Keller des Familienhauses in diesem kleinen Dorf in der Ostschweiz. Vielleicht muss man noch den Kontext geben, wieso dieser August da in dem Keller am Rumwerkeln ist.
Ich habe eine Vermutung.
Ja?
Du hast gesagt, St. Gallen, Textilindustrie, wir schreiben das Jahr 1920, da passiert viel in der Industrialisierung und ich denke, das Thema Mechanik oder Automatisierung ist allgegenwärtig.
Ja, und vor allem auch eben diese Vermenschlichung der Mechanik. Der Mensch wird ersetzt durch Maschinen und das ist etwas, das natürlich in der Industrie ein Thema ist, aber auch ein Gesellschaftsthema. Ja, und in diesem Kontext wächst eben August Huber auf. Er ist sehr technikaffin und interessiert und diese Passion, die wird ihn auch sein ganzes Leben begleiten. Nach dieser ersten Version vom Sabor folgen noch diverse andere Versionen und die zweite, die folgt 7 Jahre nach dieser ersten. Sein Kopf ist nicht mehr aus Holz, sondern aus Metall und er hat seitlich 2 Antennen. Er kann sich hinsetzen, er kann zum Beispiel Tambour schlagen und er kann auch Feuer geben für die Zigarette. Dieser Sabor verkauft August Huber an eine Reklamefirma in Deutschland und man vermutet, dass dieser Sabor 2 dann im Zweiten Weltkrieg verschwunden ist. Es folgt dann Sabor 3, der sehr ähnlich ist wie Sabor 2, aber fehlerhaft, und diesen hat August Huber dann eigenhändig wieder demontiert. Sabor 4, der ist dann sehr menschenähnlich, nicht nur von außen, aber auch im System drin. Er hat 8 Batterien, die als Herz fungieren, 500 Meter Elektrodraht, die wie Blutbahnen funktionieren, 2 Räder, das sind die Beine, ein Mikrofon sollen die Ohren sein, dann gibt es einen Lautsprecher im Mund von Sabor und sogar die Lippen bewegen sich synchron. Und sein ganzer Körper, der ist längst nicht mehr aus Stoff, das ist eine Art Panzer aus Aluminium. Und der Kopf wurde einem deutschen Künstler in Auftrag gegeben. Und Sabor 5, das ist eigentlich die finale Version von Sabor und die Version, die wir heute kennen. Sabor 5 ist 2,37 Meter groß, 270 Kilogramm schwer und kann 24 unterschiedliche Bewegungen durchführen. Vielleicht noch ein Fun Fact: Sabor war nicht ein Einzelkind, er hatte diverse Geschwister. Ich zähle mal 4 auf, die auch von August Huber entwickelt wurden. Der erste ist Kilian, eine Art Roboter im eleganten Pagenlook, der konnte Prospekte verteilen an PassantInnen. Dann gab es das Hula-Hoop-Gritli, der Name sagt es, die konnte endlos den Hula-Hoop-Reif kreisen lassen. Dann gab es das Jonglier-Susi, die hielt mit beiden Händen einen Stab und jonglierte darauf Teller, und diese Teller sind auch nicht runtergefallen, als sie sich vor dem Publikum verbeugte. Und die letzte in diesem Team ist das Stricklinneli, und diese konnte eine Handstrickmaschine bedienen. Und wie man aus der Beschreibung von Sabo und diesen 4 Geschwistern lesen kann, dienten diese Roboter als Kuriosität und zur Unterhaltung. Dieses ganze Unterfangen und diese Tüftlerei, die wird finanziert von öffentlichen Aufführungen. Zum Beispiel war Sabor an der Schweizer Landesausstellung 1939 zu sehen, aber auch an ganz vielen kleineren Events.
Wie kann ich mir das vorstellen? Hatte er eine Art Bühnenprogramm?
Ja, genau. August Huber und Sabor gehen auf Tour. Sie haben diverse Aufführungen und bei diesen Vorführungen steht immer jemand mit Sabor auf der Bühne, meistens eben August, und spielt den Moderator. Und hinter der Bühne sitzt dann eine zweite Person und diese steuert Sabor. Und lustigerweise heißt dieser Steuermann hinter der Bühne Peter Steuer. Er ist ein Elektroingenieur aus der ETH Zürich und er übernimmt den ganzen elektrotechnischen Teil der Entwicklung der verschiedenen Sabors. Es kommt immer wieder zu Pannen. Vorführungen müssen dann entweder verschoben oder sogar ganz abgesagt werden. Das Eintrittsgeld muss dann zurückbezahlt werden und das ist natürlich nicht gut fürs Geschäft, weil das ganze Unterfangen ja auch abhängt von diesen Einnahmen bei diesen Vorführungen. 1950 kommt es dann zu einem großen Wechsel. Peter Steuer übernimmt die Reisen und die Vermarktung von Sabor und ab 1951 gehört ihm dann dieser Robotomensch.
Und was macht August Huber ohne Sabor?
Ja, August Huber zieht sich in dieser Zeit mehr und mehr zurück. Sein Vater stirbt, er verkauft die Weberei vom Vater, er kümmert sich auch ein bisschen mehr um die Familie. Sie ziehen in die Villa Roth, ein Haus auf einem Hügel in Teufen, und gründet dort ein Bestrahlungsinstitut. Er bietet unter anderem Röntgendiagnostik an, Licht-Ozonbäder und auch Hochfrequenztherapie. Er bleibt also der Technik und der Technologie schon noch treu, aber in einem ganz anderen Kontext.
Und was machte Sabor mit Peter Steuer?
Peter Steuer und Sabor ziehen weiterhin um die Häuser. Sie unternehmen Reisen nach Deutschland, nach England, nach Holland, nach Dänemark, nach Österreich, nach Israel. Und eine der spektakulärsten Episoden findet in Innsbruck statt. Und dort marschiert Sabor mehrere Kilometer quer durch die Stadt. Und hier kommen wir auch zurück zum Buch. Aus dieser Zeit mit all diesen Reisen und Auftritten stammen die Bilder und Magazinausschnitte, die in der Publikation gesammelt sind. Es sind Artikel in vielen verschiedenen Sprachen und auch ein Briefwechsel aus dem Jahr 1967 mit dem Kurator Harald Seemann. Der hatte Sabor für die Ausstellung Science Fiction in der Kunsthalle Bern gemietet. 1970 verstirbt dann August Huber mit nur 59 Jahren und Sabor verschwindet von der Oberfläche. Bis 1990 bleibt er dann in der Garage von Peter Steuer und wird von niemandem mehr beachtet.
Vielen Dank für diese sehr umfassende Reise durch das Leben von Sabor oder eben auch August Huber. Und wie du gesagt hast, es geht ja eigentlich um ein Buch, das wir hier besprechen. Ich habe Sabor erst kennengelernt, als wir das Buch das erste Mal in den Händen hatten. Hast du vorher schon mal von Sabor gehört?
Nee, ich kannte Sabor tatsächlich auch nicht. Und darum war ich extrem fasziniert von diesem Buch, das jetzt hier auf dem Tisch liegt. Es ist ja nicht ein wissenschaftliches Buch in dem Sinne, sondern ein Ausstellungskatalog. Dem Leben von Sabor wurde eine Ausstellung im Zeughaus Teufen gewidmet, 100 Jahre nach seiner Geburt. Wie gesagt, wird die Geschichte von Sabor in diesem Buch mit Hilfe von Pressebildern erzählt, relativ unkommentiert. Ein Kniff, der angewendet wurde für das Layout, ist, dass die Position vom Kopf und von den Augen von Sabor immer am gleichen Ort ist. Und so sind diese Papierschnipsel immer ein bisschen anders positioniert mit dem Ankerpunkt dieses Kopfes.
Und kannst du mir noch ein, zwei Bilder oder Presseausschnitte vielleicht vorlesen oder wer hat darüber geschrieben?
Eine Episode, die interessant ist, ist schon der Moment, wo Harald Seemann, der Schweizer Kurator, Sabor in den Kunstkontext bringt. Es ist die Ausstellung Science Fiction, wie gesagt, in der Kunsthalle Bern. Und man findet auch einen Briefwechsel zwischen Peter Steuer und Seemann. Da liest sich zum Beispiel in einem Brief vom 3. Oktober 1967: «Es freut mich, dass Sie und Sabor gut in Basel eingetroffen sind. Und ich möchte Ihnen nochmals herzlich für Ihre Mitarbeit in der Ausstellung Science Fiction danken. Dass die Ausstellung für uns zum größten Besuchererfolg wurde, ist nicht zuletzt Ihr Verdienst und dasjenige Sabors, dem wir mit Vergnügen das museumsreife Zeugnis ausstellen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und bin mit freundlichen Grüßen Dr. Harald Seemann.»
Es scheint, er war ein Publikumsmagnet.
Ja, ein Publikumsmagnet und einfach auch sehr faszinierend, weil er ein bisschen ausgesehen hat wie ein Mensch, aber doch ganz anders. Und er war einfach riesig, auch seine Erscheinung. Und das hat sicher Eindruck hinterlassen. Ja, und wie auch das Bildlayout ist auch das Textlayout ein sehr mechanisches, passend zum Thema. Diese Layouts wurden entwickelt vom Grafiker Samuel Benziger, den wir ja auch schon mal hier zu Besuch hatten.
Genau, mit Samuel Benziger haben wir in der Episode 8 gesprochen. Er gestaltete nämlich das Buch «Obstacles for Chaos» von Rona Mühlebach.
Und herausgegeben wurde dieses Buch vom Zeughaus Teufen, dem Ort, wo Sabor geboren wurde. Und das ehemalige Zeughaus wurde 2012 als Museum wieder eröffnet. Es ist ein Forum für zeitgenössische und angewandte Kunst. Seit 2022 wird das Museum in Kooperation von Lilia und David Glanzmann geleitet. Lilia Glanzmann hat Textildesign studiert und war lange als Redakteurin und Co-Geschäftsleiterin beim Schweizer Architekturmagazin Hochparterre tätig. Heute leitet sie die Abteilung Textildesign an der Hochschule Luzern und ist eben Co-Leiterin des Zeughaus Teufen. Das macht sie zusammen mit David Glanzmann, der Kommunikation und Grafik studiert hat. Er hat im Museum im Bellpark in Kriens gearbeitet und war dort unter anderem Mitherausgeber der Publikation «Zusammenzeichnen», die 2022 bei unseren Freundinnen der Edition Modern herausgekommen ist. Und diese beiden wollten wir natürlich treffen, um über ihr Buch zu sprechen.
Wir sind dann also einige Stunden nach Teufen gefahren. Ich glaube, ab Zürich waren es doch noch 2 Stunden. Es hatte auch ziemlich Verkehr. Es war ein regnerischer Tag und Lilia und David Glanzmann haben dann die großen, schweren Türen des Zeughaus Teufen für uns geöffnet und wir durften mit ihnen ein Gespräch führen.
Lilia und David Glanzmann, vielen Dank, dass wir bei euch zu Gast sein dürfen. Wir treffen uns hier im Foyer vom Zeughaus Teufen. Das ist ein Museum, ein Kunstraum auf 3 Stockwerken. Ganz oben ist das Grubenmann-Museum. In der Mitte, wo wir jetzt sitzen, ein Raum für Wechselausstellungen und unten eine Art Mehrzweckhalle, die von der ganzen Gemeinde benutzt wird. Was hat euch nach Teufen gebracht? Wie hat es euch hierhin
verschlagen.
Das ist eine Co-Leitung und so war es eben tatsächlich auch ausgeschrieben. Das ist nicht ganz gewöhnlich und uns hat wirklich diese Zusammenarbeit eben gereizt. Und vor allem auch die Ostschweiz als ein Ort, den wir zusammen noch nicht kannten.
Ich war zum ersten Mal in der Ostschweiz beim Bewerbungsgespräch.
Eben der benannte Sabo, diesen ersten Roboter der Schweiz oder Europa, je nachdem, welche Quelle man da nimmt, der stammt auch aus Teufen. Ihr habt ihn zurückgebracht, er war zwischenzeitlich weg. Ja, wie ist Sabo zu euch gekommen zum Zeughaus?
Das war eine sehr spannende Geschichte. Und wir haben herausgefunden, dass er in Mönchenstein im Kosmos Elektromuseum ist. Wir haben dann als allererstes der Sammlungsleitung geschrieben, ob es möglich wäre, den Sabo auszuleihen für diese Ausstellung. Und zu Recht hat sie dann abgeblockt und gesagt, er ist nicht reisefähig. Und dann habe ich das eigentlich auch so akzeptiert und sein lassen und dachte auch, die Ausstellung kommt gut, ohne dass er da sein muss. Dann bin ich in die Kunsthalle Bern, wo Sabo auch ja ausgestellt wurde, und habe im Archiv gestöbert und habe einen Briefwechsel zwischen Peter Steurer, das war der letzte Eigentümer von Sabo, mit Harald Seemann, wo sie den Preis verhandelt haben für die Science-Fiction-Ausstellung 1967. Und es kostete Harald Seemann 15.000 Schweizer Franken, um Sabo zu zeigen. Und das war für das damalige Budget von rund 70.000 für die Ausstellung extrem viel, weil die Ausstellung bestand aus hunderten Exponaten und Sabo war ein Teil davon. Rückblickend war er ein essentieller Teil, so hat es auch Harald Seemann in einem Brief beschrieben. Und dann wurde mir bewusst, wir müssen diesen Sabo holen. Wenn der damals bereit war, 15.000 für den zu bezahlen, müssen wir den einfach schlichtweg holen. Und dann haben wir mit der Geschäftsleitung des Museums telefoniert. Der heißt lustigerweise Zabo. Und er hat dann gesagt, dass Sabo ist schon so weit gereist, da kann er nochmals einmal zurück nach Hause kehren.
Wie habt ihr davon erfahren?
Genau, das war nochmal natürlich früher ein Schritt zurück. Als wir hier begonnen haben, haben wir unser Programm zusammengestellt. Wir haben das so definiert, dass wir eigentlich drei Wechselausstellungen pro Jahr haben, die thematisch eben im, um Grubenmann spielen, was ja unsere Dauerausstellung ist. Und das sind Baukultur, angewandte Kunst und regionale Phänomene. Das sind so die drei Themengebiete und so ein regionales Phänomen ist dann eben Sabor. Hier war David unterwegs im Archiv der Düfner Post, was die sehr gute Zeitung aus Teufen ist. Die geht 25 Jahre zurück, glaube ich. Sehr gut archiviert. Und da bist du auf Sabor gestoßen.
Dadurch, dass wir die Ostschweiz nicht kannten, habe ich Lydia gesagt, wir müssen schon verstehen und kennen, wohin wir gehen. Und deswegen habe ich das Archiv durchstöbert und einfach auch ein bisschen random die alten Ausgaben gelesen, um zu sehen, was hat das Dorf geprägt. Und dann war auf einmal bei einer Ausgabe dieses Bild von dem. Und ich fand das so irre und konnte es schlichtweg nicht glauben, dass ich es dann nachgeforscht habe, weil ich es nicht glauben konnte, dass der aus Teufen kommt.
Du hast von den Vorbesitzern gesprochen. Das heißt, es gab nicht einen Moment, wo er in Vergessenheit geriet und vor sich hin rostete, weil man dachte, gut, man muss ihn einfach noch entsorgen.
Doch, doch. Also eben, er war ja nicht mehr bekannt. Als wir ihn jetzt entdeckt hatten, es wusste es niemand hier in Teufen, dass es ihn gibt. Auch national wusste das wie niemand. Der letzte Auftritt 69 war der ungefähr in einem Altersheim. Da war er aufgetreten. Das war so sein Retirement-Moment. Und dann war er tatsächlich in dieser Garage von Peter Steuer, was aber der zweite Besitzer war. Weil August Huber, das ist der Teufner, der ihn eigentlich eben geschaffen hat, der hat ihn dann irgendwann weitergegeben und ab da bis eben etwa 1990 lagerte er in dieser Garage. Das Verkehrshaus war nicht interessiert, das Technorama war nicht interessiert und er ist wirklich eigentlich sehr zufällig in dieses Elektromuseum gekommen, weil ein Elektriker, ein Hobbyfunker da irgendwelche Sicherungen wechseln musste und wusste, dass der in dieser Garage lagert.
Und dann war eben dieser Sabor hier im ersten Stock des Zeughauses. Wart ihr manchmal auch mit Sabor hier alleine im Raum? Ich stelle mir das immer vor, auch vielleicht hatte der wie so eine Art Aura, der sieht ja auch aus wie ein Mensch. Wie habt ihr mit Sabor gelebt, hier auch vielleicht, wenn das Museum nicht offen ist, ohne Menschen? War das wie so eine Präsenz oder habt ihr da wie eine Art Beziehung aufgebaut zu diesem Roboter? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich glaube schon, dass man eine gewisse Art, also man hat sich auch morgendlich begrüßt. Beim Aufbau gab es eine schräge Situation. Rechts von Sabor, aber ihm nicht im Sichtfeld, kam auf einmal eine Wulst von Klebeband, also rollte zu uns. Und wir wussten nicht, wie das passiert ist. Und dann haben wir einfach um die Ecke geguckt und da war einfach nur Sabor. Und das war so ein schräger Moment. Es könnte auch ein Windstoß gewesen sein, aber es war so, also der Mensch ist ja fantasievoll und unser Team hatte auch am Anfang seine Mühe, alleine mit Sabor zu sein. Man hat das Gefühl, er könnte auf einmal loslaufen.
Es war aber eigentlich eher so, dass im Vorfeld das auch ein Thema war. Wie ist es dann mit ihm alleine zu sein? Weil er ist mit seinen 2,37 Meter natürlich tatsächlich wirklich groß auch. Und er war aber eigentlich dann, es war eine sehr freundliche Präsenz dann. Und es ist eben auch sein Kopf oder seine Gesichtszüge, die ihn menschlich machen und eben auch sehr, ja, eigentlich freundlich. Und es ist ja jede Ausstellung, die wir abbauen, das ist immer so ein Abschied nehmen und das ist immer traurig. Als er dann wieder losfuhr von seinem Höhenaufenthalt, das war dann schon ein speziell trauriger Abschied, fand ich.
Vielleicht können wir über diese Vermenschlichung nochmal sprechen. Jonas und ich haben die Ausstellung beide nicht gesehen. Könntet ihr uns eine kurze Audiotour geben, damit wir wissen, wie sich das, was man erlebte, was man sah?
Genau, wir haben das in 5 Kapitel gegliedert und diese 5 Kapitel starteten mit der Zeitgeschichte eigentlich, wo wir das Ganze auch eingeordnet haben, eben auch, woher kommen auch so überhaupt die Maschinen, Menschen, Frankenstein, was war zu dieser Zeit los, weil da eigentlich auch nicht ganz klar war, warum August Huber das gemacht hat. Das ist bis heute nicht klar. Es gibt keine Aussage, warum er wirklich Roboter zu bauen begonnen hat. Dann gab es die verschiedenen Versionen Sabors. Also es waren natürlich, wie im Buch auch dann zu sehen, viele Fotos, die da ausgestellt waren. Vom allerersten, der noch aus Holz und Textil war, bis dann eben zur Version, die wir hier hatten, was eigentlich ab Version 3 iterativ immer dieselbe Version ist, einfach weitergebaut. Die Seelen hinter Sabor, all die Menschen, die irgendwie mit ihm involviert waren, weil es braucht ja immer 2, die ihn steuern konnten. Es gab die Person, die versteckt war und es gab den Conferencier, der mit ihm interagiert hat. Das war ja auch so ein bisschen ein Zaubertrick. Die wurden vorgestellt. Dann gab es die Geschwister Sabors und noch die Reisen Sabors. Und natürlich eigentlich dann eben Sabor zentral als Hauptexponat mittendrin.
Das Zeughaus wird wahrscheinlich auch viel von Leuten aus Teufen besucht. Wie war da die Reaktion auf diesen früheren Mitbewohner dieses Dorfes?
Ich glaube wirklich, dass er in Vergessenheit geraten ist und dadurch kannte ihn fast niemand mehr, von jung bis alt, jugendlich. Und es war auch die bestbesuchte Ausstellung im Zeughaus. Es war ganz eine schöne Stimmung.
Und was auch noch schön ist, weil du gesagt hast, David, dass er in Vergessenheit geraten ist, er hat natürlich durch das schon hier lokal auch sein Revival erlebt. Es gab dann eine Vorführung im Lindensaal vom Jodelchor Teufen. Die haben ihn auftreten lassen mit einem wunderbaren Kostüm und auch an der Fasnacht war er mehrfach vertreten, was auch sehr schön war.
Der Sohn von August Huber war auch ein Teil des Begleitprogramms, war der wie auch involviert in die Ausstellung?
Der war sicherlich auch der Ursprung der Ausstellung, weil er hatte glücklicherweise das Film- und Fotomaterial gesichert, was, glaube ich, kurz davor war, in die Mülltonne zu landen. Weil es ist ja immer so eine Ambivalenz mit mit dem eigenen Vater, ist es gut, was er macht, oder ist es Humbug? Und das kann einem schlichtweg nur einem von außen erzählen, weil man selber zu nah an dem Thema dran war und verschiedenste Emotionen dazu hat, weil der Vater war dann auch viel im Keller und nicht bei den Kindern. Das ist sicher prägend, und dadurch, dass er noch Geschichten teilweise wusste und Geschichten auch über seinen Vater erzählen konnte.
Gibt es eine Anekdote von diesem Sohn von August Huber, die euch speziell geblieben ist, oder so eine, die so ganz prägnant ist, so eine Geschichte, wenn ihr eine rauspicken könnt?
Er war eben tatsächlich gar nicht so wirklich nah dran. Es war eher fast noch erstaunlich, dass das wie fast kein Thema war in der Familie. Die anderen Geschwister hat es auch nicht interessiert, und die haben auch gesagt, ich wusste gar nicht, dass unser Vater das gemacht hat. Ich fand noch speziell, dass das irgendwie nicht so richtig ein Thema war oder vielleicht auch gar nicht so thematisiert werden wollte, weil eben dieser Roboter, das war ja vielleicht auch ein bisschen seltsam, dass der Vater da die Roboter baut.
Würdet ihr sagen, Sabor ist ein Kunstprojekt, oder ist es wirklich Tüftlerei? Ist es im Zeitgeist von damals einfach der Fortschrittsglaube und das, was man so herauskitzeln will aus dem Machbaren?
Es ist schwierig nachzuvollziehen, ob es in dem Moment, als er entstanden ist, ein Kunstprojekt war. Wir haben es als historisches Ausstellung gemacht, aber es als Kunst quasi verpackt. Es gibt ja auch immer noch die Frage nach dem Kopf. Wir haben nur gelesen, dass es der Kopf wurde von einem deutschen Künstler gemacht. Und deutscher Künstler, Bauhaus, wäre naheliegend. Es gab auch gewisse Verbindungen zu
den Wiener Werkstätten, zum Leiter der Metallwerkstatt, der Wiener Werkstätten. Die Verbindung gibt es, die kennen wir. Ob es da noch andere gab oder wer eben dieser Künstler war, dann müsste man auch noch mal andere Archive wahrscheinlich angehen.
Und deswegen, es hat schon einen künstlerischen Aspekt, weil der Kopf von einem Künstler gemacht ist. Und der Kopf haben wir auch im Laufe des Projekts auch mit Sammy, der das Buch gestaltet hat, gemerkt, dass es der essentielle Teil vom Sabor ist. Also dass der Kopf ist so prägend, deswegen ist er auch auf dem Cover. Sobald du den Kopf siehst, weißt du, es ist Sabor. Der Rest ist ein Roboter. Das kann so sehen, Roboter so plus minus aus. Der Kopf war schon einmalig.
Vielleicht ist es ein guter Übergang zum Buch.
Genau, also das ist der Ausgangspunkt für uns, für diesen Podcast. Es gibt nicht zu jeder Ausstellung ein Buch. Wann entstand diese Idee?
Leider erst sehr, sehr spät, weil die Recherche so intensiv war, dass man gar nicht früher an ein Buch gedacht hat. Und dann habe ich gedacht, ich muss aber gar kein Buch machen, weil Sammy macht das Buch. Und wir konnten ihm glücklicherweise das Material zur Verfügung stellen in der Ordnung, in der chronologischen Ordnung, und hatten ein einfaches Konzept ausgearbeitet, also beziehungsweise er. Und ich weiß gar nicht, ob das aufgefallen ist, aber die Idee ist, dass der Kopf von Sabor immer an der gleichen Stelle ist. Und das ist so, es gibt so eine Ruhe, obwohl es verschiedene Inhalte sind. Und das fand ich sehr clever von ihm. Und deswegen konnte es auch innerhalb zwei Wochen entstehen. Man musste auf Bilder verzichten, besonders bei den Texten hinten. Sabor ist auch noch in Brüssel in 1958 an der Weltausstellung aufgetreten, laut verschiedensten Artikeln. Ich habe nie ein Bild gefunden. Am Tag der Druckabgabe, es war 10 Uhr, und ich war mit Sammy am Zoomen, und es hat mich nicht losgelassen. Dann habe ich nochmals gesucht und habe ein VPN benutzt, um im Getty Images zu suchen. Und da gab es genau ein Bild von dem Pavillon, das es jetzt noch geschafft hat, was aber eigentlich nur nicht in der Schweiz publiziert werden darf.
Ein illegales Bild.
Ein illegales Bild.
Du sprichst von Sammy, als hättet ihr schon mehrmals zusammengearbeitet. Macht er alles fürs Zeughaus, oder wie kam das zustande?
Er hat 10 Jahre immer eigentlich fürs Zeughaus gearbeitet. Als wir gestartet sind, haben wir das Konzept dann aber eigentlich so gemacht, dass wir Jahr für Jahr wechseln, und hatten den Wechsel auch so angedacht, dass wir eigentlich immer eine Person wählen, die möglichst weit weg von Teufen stammt und dann wieder je Mensch ganz nah. Dieser Fernblick hat uns interessiert, nachdem eben Samuel 10 Jahre eigentlich das Zeughaus sehr stark geprägt hat, und haben dann aber eigentlich da schon gesagt, und das nächste Jahr arbeiten wir aber wieder mit dir und dann wieder mit je Mensch anders. Und so war es das Jahr mit Sabor, wo wir eben mit ihm dann wieder gearbeitet haben. Und eigentlich für die Bücher haben wir das jetzt auch sowieso so beibehalten.
Gerade wenn man wenig Zeit hat, ist es natürlich nützlich, jemanden zur Seite zu haben, den man kennt, wo auch die Abläufe ein bisschen klar sind, auch mit Druckereien und so weiter.
Vor allem, wenn es keine Abläufe gibt. Ich glaube, das muss man auch.
Ja.
Also das war alles eigentlich nicht möglich, dass das alles noch zu der Vernissage erscheint. Ich habe dann ihn effektiv angerufen und gesagt von dem Projekt, und wir wollen das Buch machen, und er soll es einfach machen. Er fand es spannend und er hatte vollkommene Freiheit, weil wir ihm auch vollkommen vertrauen, was das anbelangt. Und eben so ist das Konzept entstanden. Er hat es innerhalb wenigen Stunden geschickt, fertig gelayoutet faktisch. Und es war so in gewisser Maße ein No-Brainer, dass man gesagt hat, ja, das ist es.
Und er war natürlich mit dem Material schon bekannt, weil er ja auch das Plakat, das Begleitprogramm, das hat er ja alles schon gestaltet. Er wusste auch, was da passiert, und er wusste auch, welches Material vorhanden ist. Also gesichtet hatte er es natürlich schon. Genau.
Jetzt habe ich eine ganz andere Frage. Wie habt ihr das dann so in so kurzer Zeit finanziert?
Das war tatsächlich eine Stiftung, die ganz spät eigentlich noch dazugekommen ist, eine Lokale, die das dann zum Glück unterstützt hat.
Wie wir wissen, ist das Buch ausgezeichnet worden, eines der schönsten Schweizer Bücher 2024. Ihr habt jetzt ein bisschen Distanz dazu, ein paar Monate, vielleicht ein halbes Jahr ist jetzt vergangen. Was überzeugt euch als Herausgeberinnen dieses Buches immer noch, wenn ihr es aufmacht?
Ich habe lang mit Sammy auch darüber diskutiert, weil er fand, es ist eine haarscharfe Grenze zwischen einer Schülerzeitung und einer Publikation. Der große Unterschied ist der 2 mm Überstand. Das macht die Publikation für mich persönlich und auch für ihn so speziell. Das war beim ersten Anruf war so klar, hey, die Publikation muss 2 mm Überstand, weil 2 mm Überstand angeblich genau noch okay sind, um es ins Bücherregal zu verstauen, ohne dass es knickt. Damals fand ich das, ja, wenn du möchtest, dass es so ist, okay. Und ich habe ihn vielleicht 10-mal willkürlich angerufen und gesagt, hey, der Überstand, das ist alles, das ist effektiv alles.
Ja, und ich finde schon den Inhalt natürlich, es ist eben tatsächlich dieses Sichern auch der Recherche und des Bestandes, der so stattfinden konnte. Und ja, wenn die Ausstellung wieder weg und abgebaut ist, ist es hier so doch nochmal archiviert. Das ist schon sehr toll, sich das anschauen zu können.
Diese Magie, diese Inspiration, die man vielleicht hat, man hat sofort irgendwie einen Zugang. Also einen eigenen Zugang probiert man zu haben zu diesem Mensch, der kein Mensch ist. Und ich glaube, das berührt halt vieles. Das Buch reflektiert für mich jetzt auch das, was ihr erzählt habt, zu dieser Breite vom Publikum. Vielleicht zum Abschluss, hat dieser Ort so viele Geschichten, die man erzählen möchte? Oder?
Was ich schon denke, ist, dass das Appenzeller Land und gerade jetzt Teufen mit dieser textilen Geschichte, die halt wirklich sehr weit zurückreicht, ja, schon sehr früh sehr international unterwegs war. Es gibt also ein Haus mit einer Graumalerei, die fast irgendwie ins 16. Jahrhundert zurückreicht. Da ist so eine Hafenszene aus Genua zu sehen und die waren so früh schon unterwegs. Wir sind beide in einem Dorf aufgewachsen und Teufen ist wirklich alles andere als ein Dorf, wenn Mensch hier lebt. Und ich denke, es macht dieser Mix aus des Internationalen und des sehr ländlich-dörflichen, unter anderem auch, der vielleicht solche Geschichten wie auch Sabor hervorbringen kann.
Ja, und jetzt sind wir zurück in Zürich nach dieser Reise ins neblige Appenzell.
Was ist bei dir hängen geblieben?
Mir hat der Besuch aus mehreren Gründen sehr gut gefallen. Ich war noch nie im Zeughaus Teufen, muss ich ehrlich sagen, obwohl ich schon mit David zusammengearbeitet hatte. Und darum war es eine perfekte Gelegenheit, endlich mal dahin zu fahren. Und grundsätzlich finde ich aus kuratorischer Sicht immer diese Orte sehr spannend, die an der Peripherie liegen. Jeder Ort bietet ja Geschichten, die eine gesellschaftliche Relevanz haben, die man, je nachdem, wie man sie erzählt, auch an den großen Themen der Welt, der Gesellschaft anknüpfen kann. Und ich glaube, so können Geschichten erzählt werden, die eigentlich ganz lokal und vielleicht persönlich sind und dann trotzdem für ganz viele Menschen geöffnet werden.
Ja, diese Dimension war schon auch sehr spannend zu sehen. Es war halt wirklich auch ein Tag, wo dieses Teufen ultra verschlafen gewirkt hat. Da kommt man da rein und sieht eigentlich eine tolle Ausstellung. Ich stelle es mir sehr herausfordernd vor, für diese beiden, ja, so von extern an diesen Ort zu kommen und da dann zu sagen, okay, jetzt machen wir hier Ausstellungen für die lokale Bevölkerung, aber auch darüber hinaus. Und dieses Buch ist ja eigentlich der Schlusspunkt dieser ganz langen Reise von diesem ersten Moment, wo David Glanzmann diesen Artikel im Teufner Boten gesehen hat und hat sich dann diese Idee in den Kopf gesetzt und dann kommt irgendwann mal das Buch. Und ja, diesen Teil ja, vergisst man manchmal, weil das Buch dann so weit weg ist von dieser Konzeptionsphase. Das fand ich super interessant, auch mit Ihnen da nochmal auf die Reise zu gehen.
Das fand ich auch spannend zu hören, wie Sie sich dem Ort angenähert haben, und zwar mitunter über diese Archivarbeit. Für mich kam in dieser Ausstellung, diesem Buch, einiges zusammen, gerade auch, weil zum Beispiel Lilia Textildesign studiert hat und dieser Ort ja von der Textilindustrie auch so geprägt war.
Ja, dieser Aspekt ist mir gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du sagst, er macht es eigentlich total Sinn. Ich weiß gar nicht, ob für sie das ein springender Punkt war.
Wahrscheinlich nicht. Ich fand es einfach schön, dass diese Kompetenzen eigentlich dann wieder zusammenkommen.
Ja, ich denke, es ist dann immer ein Zusammenkommen von den Personen, die es organisieren, was sie schon einen Background haben und was der Ort dann auch bietet als Potenzial.
Und über Potenziale haben wir auch noch mit anderen Personen gesprochen.
Genau, die Leute, die diesen Podcast nicht zum ersten Mal hören, wissen, dass wir im zweiten Teil eigentlich immer mit dem Grafiker oder der Grafikerin des Buches sprechen, um auch formalen Aspekte zu beleuchten. In diesem Fall ist es eben so, dass wir Samuel Benziger schon in der letzten Staffel zu Gast hatten und darum haben wir uns was anderes einfallen lassen. Wir haben eigentlich nach einem Pendant gesucht zu August Huber, vielleicht ein bisschen näher an der heutigen Zeit, der uns auch etwas erzählen kann über die Beziehung von Menschen zu Maschinen oder zu Software. Und so haben wir uns mit dem Künstler, Programmierer und Designer Jürg Lehni getroffen. Er experimentiert und recherchiert schon länger an dieser Intersektion zwischen Mensch und Maschine. Geboren wurde Jürg Lehni in Luzern. Er hat dann eine Ausbildung zuerst an der ETH Zürich, dann am Hyperwerk Basel und dann an der ECAL in Lausanne genossen. Danach hat er einige Jahre in London gearbeitet, hatte diverse Gastprofessuren in den Vereinigten Staaten. Heute lebt und arbeitet er in Zürich.
Du hast ihn damals vorgeschlagen, Jonas, und warum genau?
Ja, ich habe Jürg Lehni immer auch als einen Tüftler wahrgenommen. Aber das Ding, was mich wirklich an ihn denken ließ, war diese Familie an Robotern, die August Huber entwickelt hat, weil auch Jürg Lehni eine ganze Familie an zeichnenden Maschinen entwickelt hat. Hector, Rita, Victor und Otto, das sind alles Devices, die dazu dienen, Wände zu bespielen, entweder mit Sprühdosen oder Marker oder Kreide, diverse Formate von ganz groß bis etwas kleiner, Scheibenwände oder schwarze Tafeln zum Beispiel. Und wir haben uns ein Gespräch getroffen in unserem Studio in der SBW-Werkstätte in Zürich. Jürg Lehni ist heute unser Gast. Wir treffen uns im Kontext von einem Buch, das heißt Sabor, der erste Roboter im Appenzeller Land. Manche nennen ihn auch den ersten Roboter in Europa. Das ist ein Lebenswerk von August Huber. Der hat den mit 12 Jahren angefangen zu bauen. 100 Jahre ist das jetzt her. Du bist eben auch mit Robotern beschäftigt, mit künstlicher Intelligenz oder verschiedenen Projekten in diese Richtung. Wann bist du in Berührung gekommen mit so Programmierung und Robotern?
Ja, das war so eigentlich ein lustiger Zufall. Also mein Bruder und ich, also Urs, der Gestalter ist, Grafiker und publiziert auch Bücher, und ich, wir sind einfach so über einer der Cousins, der hat, glaube ich, eine Elektronikerlehre gemacht. Der hatte immer so die neuesten Konsolen damals, so Atari 2600 und irgendwie Commodore VC20, so dieser Homecomputer, ein günstiger Homecomputer, so aus den 80er Jahren. Und wir haben dann immer so die Dinge übernehmen können oder ausleihen können, die er dann nicht mehr so interessant fand. Irgendwie eigentlich ein Zufall, weil also niemand sonst in unserem Umfeld hatte eigentlich Kontakt mit Computertechnologie. Und wir haben dann auch nicht von ihnen gelernt, sondern wir haben einfach diese Objekte ausleihen können. Und am Anfang war es halt Videospiele. Und ich meine, beim Commodore VC20, da muss man halt so, nur schon um ein Spiel zu laden, muss man eigentlich eine Zeile Basic-Code eingeben. Und die Spiele, die hat man dann auch noch von diesen Kassetten geladen, also waren Audiokassetten, wo das Spiel drauf gespeichert war. Und man musste das dann zurückspulen, in das Kassettengerät einlegen, dann den Code eingeben und dann Play drücken und dann warten. Also es ging dann 30 Minuten, dann hat das wirklich als Ton übertragen, oder? Man hat es dann nicht gehört, aber man konnte die Kassetten auch in einem normalen Kassettengerät abspielen. Das hat dann so geklungen wie so ein Dial-up-Modem, so dieses. Also ziemlich unangenehme Geräusch. Und das war halt faszinierend so für ein Kind, oder so diese, also das ist schon irgendwie so sehr transparente Technologie, so, also dass die Daten als Ton ins Gerät also gespiesen werden, dass es auch Zeit braucht, dass also man hat auch dann Geduld gebraucht, um das Spiel zu laden. Mich hat das extrem fasziniert. Also wir hatten dann später den C64er, das war dann so die bessere Variante davon, und da gab es auch so einen kleinen Nadeldrucker mit Endlospapier, und es gab eben auch so einen Plotter, wo man sogar ganz kleine Stifte einsparen konnte. Also der war so klein, aber es hat halt wirklich so das Papier über die Rolle bewegt und dann den Stift links und rechts und hat zeichnen können. Und dann konnte man mit Basic eigentlich Bilder programmieren. Und ich habe das wirklich, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich da war und wann wir das genau hatten. Wir hatten das nie lange, also diese Geräte, die waren dann mal bei uns und dann wieder bei den Cousins, oder? Aber ich habe einfach mit dem so gespielt, und dann als Urs 13 war, hat er dann selber einen C64er gekriegt, und dann war der einfach da. Und irgendwie, da war ich dann 9 oder so, da habe ich mir Programmieren beigebracht mit dem Basic Manual, einfach so gelesen und ausprobiert. Und es gab halt niemand, der mir es erklären konnte, also kam einfach in diesem Buch. Und dann später, aber so im Gymnasium, da hatte ich einen Lehrer, der hat es dann so gemerkt, dass ich so eine Affinität habe, und der hat mir dann eigentlich wie so parallel zum Gimmi noch so fast eine Programmierlehre angeboten. Also er hat mir dann immer so Aufgaben gestellt, und ich habe die dann gelöst und ihm die Listings gegeben. Und dann hat er auch angefangen mit anderen Sprachen. Also ich habe dann irgendwann C++ gelernt, so vielleicht so mit 14 oder so, 15 darum.
Und das ist dann auch eigentlich so vor Internetzeit, oder? Das ist ja dann nicht oder parallel, oder wie?
Ja, also das C64er-Zeit natürlich komplett davor. Aber dann noch vor dem Internet kamen die BBS-Geschichten. Also es waren so diese Bulletin Board Systems. Da konnte man so über, es war ganz lustig. Also es war eigentlich wie so ein langsames, asynchrones Internet. Alles textbasiert, also MS-DOS. Und du konntest dich einloggen. Und das waren meistens irgendwelche Dial-up-Punkte. Dann auch zum Kanton Luzern gab es Leute, die haben einfach so einen Computer laufen gelassen, der immer am Modem war. Man konnte dann anrufen. Und dann war so textbasiertes Menüsystem. Und es gab dann auch so halt schon so Interessengruppen, und zum Beispiel so diese Demoszene, also die Leute, die so mit Programmieren so das Beste aus dem Computer kitzeln wollten, so nicht Games, aber einfach so grafische Demos mit Sound, war so eine ganze, es gibt es immer noch, es ist eine ganze Subkultur, und die Leute, die rutschen dann später oft so in die Game-Industrie, weil die halt nur so kleine Demos machen, können die eigentlich immer schneller das Maximum aus der Technologie rauskitzeln, weil sie müssen dann halt nicht ein ganzes Game bauen. Oder? Das hat mich extrem fasziniert. Also ich war irgendwie so als Kind, die Computerspiele, die Leute, die machen, das waren so die Götter für mich. Und ich wollte dann eigentlich immer Games programmieren. Das war recht lange so das Ziel. Und irgendwann habe ich das Interesse an Games verloren. So.
Hast du wieder beim einen angefangen und dann gemerkt, was es kann, oder?
Ich denke manchmal, dass diese Technologie, die war so wie ein trojanisches Pferd, aber nicht negativ, weil es ist eigentlich so ein kulturelles Exportprodukt aus der Westküste oder aus dieser ganzen Tech-Industrie. Und der C64er kommt auch wirklich von dort. Der war aber in Europa erfolgreicher als in Amerika. Und dann kriegt man halt dieses Programmierbuch, oder? Und das kommt so aus dieser Kultur. Und hier um mich herum kann das niemand und weiß auch niemand, was es repräsentiert. Und das war halt so für ein Kind voll spannend, oder? Dass da so eine Welt aufgeht, mit der man spielen kann und die irgendwie halt schon gebaut war, um auch kreativ genutzt zu werden. Das spürt man dann irgendwie so halt, wie es erklärt war und so weiter. Ich kann gar nicht genau erklären, wo es angefangen hat. Das hat sich einfach so wie logisch angefühlt. Es war halt auch viel transparenter als heute. Also heute gibt es ganz viele Ebenen, oder? Also du hast irgendwie ein iPhone, das ist wie so ein Black Mirror. Also Apple will ja, dass wir denken, das sei die perfekte Oberfläche und man berührt eigentlich fast die Software, oder? Und gleichzeitig kann ich mir hier aber auch nicht mehr so gut vorstellen, wie ich da was dafür erschaffen könnte, oder? Also ich müsste, das ist auch kompliziert, man muss dann irgendwie einen Developer-Account kriegen von Apple, der kostet $100 im Jahr und so weiter und so fort. Und das andere ist halt das Gegenteil, oder? Das war offen, also das wollte so genutzt werden, nicht als fertiges Produkt, sondern es wollte geformt werden.
Ja. Und wenn ich jetzt mich in die Position zum Beispiel deiner Eltern und deines Bruders setze, so war das, wie war das für dich? War wie Jürg ist irgendwie im Keller und macht da mit seiner Maschine? Oder wir haben auch von den Kindern von August Huber gehört, die wussten eigentlich gar nicht genau, was dieser Vater macht.
Ja,
oder
diese,
was macht er in dem Keller? Warst du wie so isoliert oder hatten die Angst? Oder haben sie, heute sagt man ja auch so Screen Time
oder
so Medienzeit. War das damals schon ein Thema? Das war wirklich so eigentlich ein positives Interesse und dich da unterstützt in dem, oder?
Hey, es ist irgendwie noch schwer zu sagen. Also es gab schon dieses Thema von der Screentime, es war mehr beim Fernsehen, oder? Also wir hatten dann, glaube ich, sehr bewusst nur Schwarz-Weiß-Fernsehen und kein Kabel. Und das war halt wirklich so krass. Also ich meine, die anderen in der Schule hatten halt Farbe und Kanäle und wir hatten irgendwie so drei Kanäle Schwarz-Weiß. Man hatte ja halt das Internet nicht, oder? Und damit gab es halt auch diese Bedrohung nicht, oder? Das war schon so in sich geschlossen eigentlich, das Ding. Da war nicht so große Angst da. Also ich glaube, die haben mich einfach machen lassen.
Du hast gesagt, dieses Tool war eingeschrieben, dass es kreativ genutzt werden kann.
Ja.
Und hast du dich da wie als, wann kam der Moment, wo du gemerkt hast, okay, ich designe etwas, ich erschaffe etwas?
Ja, das war für mich gar nicht so, ich habe gar nicht so in diesen Kategorien gedacht. Also davor hatte ich auch immer gebastelt, ich habe immer so Zeugs aus Holz gemacht, ich habe an den Fahrrädern rumgeschraubt und dann war es irgendwie einfach wie gleich, einfach mit Software.
Du hast von deinem Lehrer erzählt, der dich da gefördert hat. Gab es andere Vorbilder, an die du dich erinnerst, die dich weitergebracht haben?
Also ich war meistens dann eher so inspiriert von Prozessen oder Technologien. Aber es gibt schon Leute, die also Werdegänge, die mich interessieren oder faszinieren. Oder? Aber das Idol-Ding, das fand ich immer irgendwie schwierig. So. Also, aber natürlich, ich kann irgendwie, was kann ich erwähnen? Tangley natürlich, oder? Das ist irgendwie noch recht einleuchtend. Und dann, ich meine auch so Leute wie Sol Levitt, dieser Übergang macht eigentlich zwischen Mathematik und eigentlich auch schon Programmieren halt mit den Instruktionen, die dann nicht von Computern ausgeführt werden, sondern von Menschen. Aber es ist ja auch so eine Prozessgestaltung, die dann irgendwie noch den Fehler zulässt. Also er spielt ja auch mit dem oder hat mit dem gespielt. Also halt diese, es sind zwar Regeln, aber die werden halt immer von Menschen interpretiert und da gibt es Raum für Missverständnisse oder einfach freie Interpretation. Und das hat ja dann, glaube ich, so die Ästhetik auch ausgemacht. Also sicher hat mich sicher inspiriert. So.
In der heutigen Arbeit hast du jetzt von Gestaltung von Prozessen gesprochen. Mhm. Und gleichzeitig erschaffst du heute Werke, die eine Präsentationsform annehmen. Ist das ein Unterschied zwischen dem Interesse am Prozess und dem Interesse am Endresultat? Bei Sabor zum Beispiel ist ja eigentlich das Endresultat das, was präsentiert wird.
Da ist er ja auch in der Tradition dieser Automata-Maschinen, also die eigentlich aus der Uhrenindustrie kommen in der Schweiz. Also die Leute, die mechanischen Uhren gebaut haben, die haben das wie so fast als Hobby noch gemacht. Die haben eigentlich so Roboter gebaut, mechanisch. Also die beste Geschichte aus dem Bereich ist die, wo sie mal irgendwo in einem Lager eine Maschine gefunden haben und nicht gewusst haben, wer der Autor war. Und dann haben sie sie wieder zum Laufen gebracht und die Maschine hat gezeichnet. Also wenn man die aufgezogen hat, laufen gelassen hat, dann hat sie einen Stift bewegt, dann haben sie da einen Stift reingesetzt und dann haben sie die Unterschrift gesehen von der Person, die erfunden hat, oder? Und so wussten sie, von wem das war. Das ist schon recht verrückt. Also die konnten unglaubliche Bewegungsabläufe nachspielen. Es war nicht auf Software gespeichert oder irgendwie elektronisch, sondern auf diesen Scheiben. Und dann hat's so ganz viele Scheiben hintereinander und jede Scheibe stört einen Muskel, oder? Über Mechanik. Das ist recht verrückt. Also das ist echt eine ganz hohe mechanische Kunst so auch. Und ich glaube eben, also der Sabor, der reiht sich ja eigentlich auch dort ein. Also du hast mich jetzt nach den Prozessen gefragt. Aber es ist noch interessant, also diese Geschichte, oder mit den Uhren, mit der Mechanik, das ist natürlich schon eine Schweizer Geschichte auch, oder? Also wenn man hier aufwächst als Kind, Und jetzt zum Beispiel Tangeli bezieht sich wahrscheinlich auch auf diese Kultur oder auf dieses Erbe, oder? Das man einfach so spürt als Schweizer, würde ich jetzt mal behaupten.
Einer der Gründe, wieso in Teufen diese Roboter geschaffen wurde, liegt auch vielleicht darin, dass dort die Webstühle und Industrialisierung in dem Sinn dort ein bisschen angefangen hat. Irgendwie war das schon dort verbreitet. Oder du brauchst ja dann irgendjemand irgendwo, der irgendeinen Zugang dazu hat und dir sagen kann, so einfach gesagt, du bist nicht allein.
Ja, ja.
Ich kann dir jetzt den nächsten Zipfel geben, wo du wie weiterkommst.
Ja, ja, es ist voll so, aber es ist ja immer so, oder? Also eigentlich ist es ja einfach so, dass, ja, das ist einfach der Zufall, oder die Serendipität, oder wie man es auch immer nennen will, oder? Aber wer man wann trifft, hat einen extremen Einfluss auf das Leben, oder? Also welchen Pfad man wählt. Also gerade in dieser Zeit als Kind, als Jugendlicher, das hat krassen Einfluss und eigentlich ist es komplett zufällig.
Ja, Zufall ist eigentlich auch ein gutes Stichwort. Du hast auch deine Arbeit als Kollaboration mit Maschinen bezeichnet und dieser Prozess, da sind Fehler drin und die willst du aber auch bewahren, oder? Siehst du einen Fehler und machst daraus ein Werk? Oder du machst ein Werk und dann produziert es einen Fehler und den konservierst du dann? Oder?
Vieles davon ist so ein bisschen intuitiv passiert am Anfang. Also im Nachhinein nenne ich das so das poetische Potenzial eigentlich von Technologien, oder? Also die Technologien, die werden ja oft nicht aus künstlerischen Gesichtspunkten erfunden, also meistens nicht, oder? Also es gibt keine ästhetischen Anliegen, die da gelöst werden. Und also das ist schon so das eine, also das ist so Teil von meiner Arbeit, eigentlich so wie diese Forschungsarbeit, eigentlich so dieses versteckte Potenzial zu finden oder auszureizen. Und ich finde, also jetzt Fehler in der Technologie, das hat halt viel Potenzial, weil Technologie verspricht ja eigentlich immer perfekt zu sein. Und wir glauben das auch ganz gerne. Und dann, da ist halt was, oder dann kann man anhängen. Und ich meine, mit dem Hector, also es ist nicht das geworden, was ich geplant habe, das Gerät, oder? Also Hector ist eine wandzeichnende Sprühmaschine, die man auf flexiblen Größen aufhängen kann. Und es ist ziemlich eine einfache Struktur. Also man hängt zwei Motoren an die Wand und da hängt dann an zwei Kabeln oder an zwei so Riemen hängt eine Spraydose. Und das Ganze wird dann so über Triangulation eigentlich über die Wand bewegt. Und es nützt die Schwerkraft, um die Sprühdose dann zu positionieren. Und dadurch ist es so unstabil. Und deshalb muss es dann von der Software ganz behutsam geführt werden. Also eigentlich so tanzt es dann so rum und es schaut so ein bisschen so aus, als würde ein Maler vielleicht so den nächsten Strich planen und dann ausführen und so. Man wird von dem Prozess so ein bisschen in Bann gezogen und ich glaube, alle Menschen schauen sehr gerne zu, wenn Arbeit ausgeführt wird auf einer Baustelle oder in einer Manufaktur oder egal was. Und wenn es eine Maschine macht, auch. Und ja, das war halt so das, was ich nicht gesehen habe als Potenzial und erst verstanden habe, wo es angefangen hat zu funktionieren, dass es halt eigentlich eine performative Maschine ist. Die Idee ursprünglich war eigentlich, eine Maschine zu bauen, die ein ungenauer Drucker ist. Also eigentlich, um dieses Versprechen vom Desktop-Publishing ein bisschen so zu parodieren, oder? Also das What you see is what you get. Also da ist das What you see is not what you get. Das war eigentlich so der Anfangspunkt von Hector. Es war auch eine Reaktion auf mein Studium an der EGGAL. Das war mein Diplomprojekt an der EGGAL. Und ich wollte eigentlich so einen Kommentar machen zu all den Leuten, die damals halt diese Vektorgrafik massiv zelebriert haben. Die Abwesenheit von der Überraschung vom Prozess, so, oder? Also das Perfekte vom Computer. So. Und ich wollte halt genau das Gegenteil machen. Das war schon so die Idee, dass die Maschine dann auch den Prozess oder die Rolle vom Werkzeug so ein bisschen hinterfragt und sichtbar macht. Und zu dem Punkt hatte ich jahrelang nur auf dem Bildschirm gearbeitet, programmieren gelernt und hatte dann auch ein bisschen genug von diesem Viereck. So. Also ich dachte irgendwie, ich bringe diese Welt jetzt in die richtige Welt, oder? Also irgendwie so über die Maschine. Ja, und wo das Ding halt zum ersten Mal sich bewegte, das war halt wie so, also wir haben das dann den Frankenstein-Moment genannt, weil es einfach so nicht das war, was wir erwartet hatten. Oder wir dachten, wir bauen einfach einen Drucker und es geht nur ums Resultat, wie das dann ausschaut mit Spray, der halt unpräzise ist, oder? Also dass das dann mit der Schwerkraft dann genügte, das wussten wir nicht und es war dann eigentlich durch die Notwendigkeit oder fast schon die Not, die Zeitnot, haben wir dann diesen Weg gewählt und das war dann aber eigentlich das, was die Maschine dann wirklich ausgemacht, unter anderem, oder? Weil dann kam dann diese Fragilität und dieses, dann musste ich es mit der Software kompensieren. Also die Art und Weise, wie dann die Bewegungen geplant wurden, haben dann eigentlich diesen Charakter auch ausgemacht.
Es gibt einen Moment, wo du sagst, okay, ich tüftle. Dann gibt es einen Moment, wo du dann wie merkst, okay, das kann ich nicht. Menschen sind ja auch fehlerbehaftet, oder in dem Sinn. Aber quasi, wenn deine Fehler zu viele werden, dann kannst du wie sagen, okay, ich nehme einen anderen Menschen dazu. Was lernst du daraus und was lernst du aus Kollaborationen mit Maschinen? Was ist da?
Ja, also für mich gibt es ganz viele Ebenen der Kollaboration oder auch der Autorenschaft. Das ist ja auch nochmal so eine andere Seite von dem, oder? Einerseits finde ich, nehme ich immer diese Technologieprojekte eigentlich so als Ausrede, was zu lernen. Ich kann inzwischen viel mehr auch selber machen. Also bei Otto, der letzten Zeichenmaschine, habe ich dann am Schluss, ich habe noch mit Bruno gearbeitet, also Bruno Thurnherr von Defekt. Der ist nicht mehr bei Defekt, aber wir haben weiter zusammengearbeitet. Also ich nehme ihn eigentlich dann immer so dazu als Consultant für diese Hardware-Projekte. Und das ist wie eine Lehre irgendwie so. Also, und ich mag das extrem. Ich bin sehr ineffizient. Es geht sehr lange, aber ich lerne halt dabei. Und ich habe irgendwann gecheckt, dass wenn ich diese Arbeiten als Künstler zeige, dann muss ich eigentlich alles auch reparieren können, weil das gibt immer Probleme, vor allem mit mechanischer Hardware. So. Das war dann diese Ebene der Kollaboration. Und dann, eigentlich kann man all diese Arbeiten ja auch so als Plattformen anschauen, oder? Also wenn sie gebaut ist, dann ist der Anfang vom Projekt eigentlich, weil dann stellt sich diese Frage, ja, warum existiert diese Maschine? Und warum ist sie ein Kunstwerk und nicht einfach ein Werkzeug? Oder ist sie das? Ich meine, das ist ja auch nochmal eine Frage. Das kann ja beides sein. Dann kam eigentlich so dieses Erforschen eigentlich der Identität der Maschine. Und da habe ich dann oft mit Leuten zusammengearbeitet. Also es waren eigentlich Dialoge mit anderen Menschen, oder? Darüber, ja, warum existiert die Maschine oder was könnte sie erzählen? Und ich meine, das war für mich halt auch sowas wie nochmal eine Schule, oder? Also da habe ich irgendwie mit Will Holder, Alex Rich, David Reinford von Dexter Sinister etc. Also viele so oft Designers, die auch sehr konzeptuell arbeiten, und es ging dann schon oft auch so ums menschliche Bedürfnis zu kommunizieren oder in Sprache sich auszudrücken. Oder halt auch visuell, oder? Also Bilder sind ja auch, ist ja auch eine Form von Sprache. Das heißt dann aber auch, dass wenn man über ein Thema redet, muss man so runterbrechen oder übersetzen in so eine Einfachheit. Und das fand ich oft sehr nützlich. Also es sind ja auch Geschichtenerzähler eigentlich. Also dadurch, dass sie diese Performances machen und die Leute schauen dem zu, kann man ja über eine Zeichnung eine Geschichte erzählen. Und eine Zeichnung ist ja auch einfach, ist da immer auch ein zeitlicher Ablauf. Oder eine Linie, die ich von Hand zeichne, ist ja eigentlich eine Art wie ein Souvenir von einer Bewegung, oder? Es ist eine Spur einer Bewegung. Und da ist eine Choreografie drin. Und deshalb zum Beispiel Rita, die dann auch auswischen kann und zeichnen kann. Es ist dann eigentlich wie so ein Display, das ganz langsam arbeitet und immer wieder das zerstört, was es selber zeichnet. Und dann ist man im Bereich vom Geschichtenerzählen und irgendwie hat es dann so recht schnell Sinn gemacht, das Thema, wo diese Maschine sich drin befindet, dass sie dann auch darüber spricht, da hat Kommunikation eigentlich und Sprache. Das war dann schon so der Kern eigentlich von der ganzen Forschungsarbeit.
Lilian David hat davon erzählt, ja, dass Sabo diesen Magiemoment erzeugte. Mhm. Und viel einfacher, aber und in einer anderen Zeit, ja, ja, aber auch so dieses, das poetische Potenzial, was du gesagt hast, oder die Fehler. Es gibt einen Bruch in etwas, das nicht ganz vielleicht perfekt erzählt, ja, ja, wird. Oder
dass die Leute auch diese Magie sehen wollen. Mhm. Oder sie wollen nicht die Maschine sehen, sie, ja, wollen,
ja, 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 den Charakter darin. Ja. Also deshalb gebe ich denen ja auch Namen. Das mache ich eigentlich, um den Leuten zu helfen, zu verstehen, dass es nicht nur es geht nicht einfach um eine nützliche Maschine zu bauen, sondern es geht um den Charakter. Oder das ist eigentlich so der einfache Grund, warum die Namen haben. Und ja, der Kunstkontext ist natürlich schon ein Ort des Experimentes auch, oder wo das erlaubt ist. Und das hat mich danach irgendwann nicht mehr so gestört. Also die Ausstellung, die mussten auch nicht perfekt sein, oder? Das war einfach eine Momentanaufnahme von dem Prozess eigentlich, wo du gerade dich befindest. Aber dann habe ich es doch perfektioniert. Also zum Beispiel Otto ist jetzt die erste Maschine von all denen, und sie ist auch die letzte, die ich gebaut habe in der Art, die man täglich mehrmals am Tag laufen lassen kann in einem Museum mit Kreide. Die Leute können das bedienen. Ich mache eine Schulung von einer Stunde und dann geht das. Also das läuft. Das kann monatelang funktionieren. Ja, das hat aber auch sehr lange gedauert. Und irgendwie ist es damit dann aber auch abgeschlossen gewesen. Also es war dann wie so die letzte Maschine, da habe ich es endlich zur Perfektion gebracht. Natürlich nicht, aber es ist, ja, also da ist es dann schon fast auf dem Produkt-Level.
Ist das nicht ein Trugschluss, dass Medien oder Technologien auch altern?
Ja.
Und heute, das heutige Personal kann das alles gut bedienen, weil sie wissen, es sind ihre Technologien, also die Technologien unserer Zeit. Und deine Maschinen oder Arbeiten werden dann ja auch zu diesem Gegenstand, der dann eigentlich nicht mehr einfach zu bedienen ist.
Ja, ja. Ja, da sprichst du dann von der Medienarchäologie. Aber das ist ein Thema, also da wird's, da kommt noch was auf uns zu, weil es gibt immer mehr technologiebasierte Kunst, oder? Und dann gibt es diese Erwartung, dass Kunst für die Ewigkeit ist. Und bei Technologie ist das schwierig. Also, ich meine, Dan Flavin mit Neonröhren ist so ein gutes Beispiel, oder? Man braucht nicht mal komplizierte Kunst. Also einfach, sobald es auf einem Produkt basiert, das irgendwann nicht mehr erhältlich ist, dann hat man schon das Problem, oder? Dann kannst du eine LED-Version davon machen. Und dann ist die komplette Ästhetik weg, oder? Es ist anders. Und ich finde das irgendwie noch lustig. Also mich hat das früher schon gestresst. Ach, davor dachte ich immer so, dass ich eigentlich so Software mache mit einer Einstellung, wie ein Grafiker ein Buch macht oder ein Architekt ein Haus baut oder so für die halbe Ewigkeit. Und Software ist halt nicht so, oder? Ich meine, Software ist noch viel krasser, weil das Zeug, also gerade bei Apple, oder? Ich meine, du kannst ein Programm, das du vor 8 Jahren kompiliert hast, das läuft nicht mehr, oder?
Ich habe noch eine abschließende Frage zu diesen Namen der vier Maschinen. Sind das irgendwelche Leute, die du kennst aus dem realen Leben?
Also Vektorgeometrie steht ja im Kern von den ganzen Maschinen. Und eigentlich so die Bézier-Kurve ist ja diese Kurve, mit der man am Computer zeichnet. Jeder Grafiker kennt die. Und das Schöne an dieser Kurve ist ja, dass sie eigentlich ein wunderschönes geometrisches Konstrukt ist. Also mathematisch sehr einfach. Und dann aber eigentlich von den Formen, die man formen kann, sehr komplex, aber von der Bedienbarkeit intuitiv. Und das hat mich so fasziniert. Also das ist eigentlich im Kern von meinen Arbeiten steht immer auch noch das. Also dass man Mathematik zu einem Werkzeug machen kann, das ein Gestalter intuitiv lernen kann, zu benutzen, finde ich unglaublich faszinierend. Das Schöne daran ist ja eigentlich die mathematische Konstruktion, die beschreibt eben die Bewegung eines Punktes in der Zeit von 0 zu 1. Also 0 ist am Anfang, 1 am Schluss. Und diese Zeit, die heißt Curve Time, also die Kurvenzeit. Und bei 0 ist es am Anfang, bei 1 ist es am Schluss. Aber wenn man es als Zeit interpretiert, dann ist es halt ein Ablauf, eine Bewegung, oder? Also man kann dann einen Stift reinhängen in diese Mathematik und die malt dann damit. Und dann ist man dann irgendwie beim Paul Klee, oder? Wo der sagt, eine Linie ist ein Punkt, der auf Wanderung gegangen ist, so. Und das ist halt eigentlich so am Anfang von diesen Maschinen eigentlich. Und irgendwann kam halt sowieso automatisch so dieses Verständnis, ah, das ist eigentlich nichts anderes als eine Bewegung, oder? Und man kann sie auch bewegen. Und ja, deshalb Hector Vector. Rita, die war in Schweden ausgestellt. Und Rita, also man schreibt es anders, ich weiß jetzt gerade nicht mehr wie, aber es heißt Zeichnen. Also das Verb Zeichnen ist auch Rita in Schwedisch. Und dann Victor ist halt ja, auf der anderen Seite von Vector, oder? Und Otto wegen automatisch. Also amerikanisch Auto, Otto, klingt halt wie Otto.
Ja, als ich dieses Gespräch nochmal angehört habe, ist mir ein Detail aufgefallen. August Huber hat ja alles daran gesetzt, um diese Technologie möglichst menschlich aussehen zu lassen. Und bei Jörg ist es aber so, dass er eigentlich diese Technologie sichtbar machen will.
Genau, er hat es ja beschrieben mit diesem Black Mirror, dem iPhone und dem iOS, das Betriebssystem von Mac, das eigentlich komplett negiert, dass dahinter etwas ist und man eigentlich direkt im Device drin ist. Und das interessiert ihn ja überhaupt nicht. August Huber hat den fehlerhaften Sabor ja zum Beispiel auseinandergenommen. Während Jörg ihr darüber gesprochen hat, was passiert, wenn Fehler da sind oder Limitationen und wie das dann wieder eigentlich ein neues Potenzial entfalten kann.
Ja, ich denke, Anfang des 20. Jahrhunderts war es sicher noch eine Herausforderung, eben diese Perfektion überhaupt hinzukriegen. Und heutzutage hat man diese und man probiert es wieder zu dekonstruieren auf irgendeine Art und Weise.
Was mich jedes Mal fasziniert, wenn ich mit Personen spreche, die sehr früh mit Computern zu tun hatten, wenn man sich dieses Tool so aneignen kann und diese Codes schreiben kann oder versteht, wie ein Betriebssystem funktioniert. Ich finde es total faszinierend, mit Menschen zu sprechen, die hinter diese Prozesse sehen, von denen ich eigentlich nur das Ergebnis dann erfassen kann.
Ja, und es nimmt sicher auch die Angst davor. Man versteht, was da passiert und hat dadurch ein bisschen mehr Kontrolle.
Vielleicht nochmal zurück zum Buch nach diesem spannenden Gespräch mit Jörg Lehni. Mir hat das Buch den Robotermenschen Sabor sehr viel näher gebracht und es hat mir ganz viele kleine neue Universen eröffnet. Und andere Personen, die das Buch auch genau angeschaut haben, sind die Jury der schönsten Schweizer Bücher. Hören wir kurz, was sie dazu sagen.
Der schwarz-weiße Ausstellungskatalog über eine Schweizer Roboterpuppe aus den 1930er Jahren erzeugt mit einfachsten gestalterischen Mitteln eine faszinierende kinematografische Bilderfolge. Gegen 200 einzeln pro Seite platzierte Fotografien in unterschiedlichen Größen und Formaten zeigen mehrere Versionen des Roboters, der bis weit in die Nachkriegszeit eine internationale Sensation blieb in verschiedenen Situationen. Von der Herstellung bis zur Vorführung inmitten von Menschenmassen. Dazwischen sind auf wenigen schwarzen Seiten einige Serien von Filmstills eingefügt. Und am Ende steht ein Textteil mit einem Essay sowie Bildlegenden und Nachweisen. Durch den kontinuierlichen Fokus aller Bilder auf die Puppe ergibt sich beim Blättern eine roboterhafte Bewegung. Und die spielerische Dynamik wird durch die variierende Bildplatzierung und das durchscheinende Papier verstärkt. Die Idee der enigmatischen Umschlaggestaltung mit einem randabfallenden Bild vorne und sämtlichem Text hinten war unter den eingereichten Büchern dieses Jahr mehrfach zu sehen. Da das Softcover auf allen Seiten leicht über den Buchblock hinausragt, werden sich starke Gebrauchsspuren kaum vermeiden lassen. Aber die gewollte Ungenauigkeit lässt sich als ironischer Wink an die nicht immer präzise zusammengefügten Metallschalenteile der Roboterpuppe interpretieren, deren Kopf auf dem Umschlag in einer Nahaufnahme zu sehen ist und die das Buch gewissermaßen personifiziert.
Ja, Laura, ich glaube, wir sind langsam am Ende dieser Episode angekommen. Alle Informationen zum Buch, zur Ausstellung und zu unseren GästInnen findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn ihr uns einen Kommentar hinterlassen wollt, könnt ihr dies gerne tun, entweder auf Apple Podcasts, auf Spotify oder auf www.nichtnurschön.ch. Und dort sind auch alle anderen Episoden zu hören.
Und jetzt noch ein kurzer Blick nach vorne. In der nächsten Episode sprechen wir wieder über einen Ausstellungskatalog. Wir werden aber etwas tiefer in das künstlerische Werk eintauchen, und zwar von Sophie Gall. Es geht um Intimität, es geht um eine große Übersichtsausstellung in den USA. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr wieder mit dabei seid.